Ich bin so ein Aufmännchen. Ich heule einen Tag, bin depressiv, aber einen Tag. Und dann sage ich, okay, und jetzt, weißt du?
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen. Hallo, herzlich willkommen auf jeden Fall bei Vollhorst, dem Rennsport-Podcast von und mit Pferdewetten.de, wo wir heute einen ganz besonderen Gast haben, nämlich eine Trainerin, die am Sonntag in Mailand den Premio Federico Tesio, das Grupperennen, gewinnen konnte mit ihrem Atoso. Es ist aus Hoppegarten Scharker Schütz, die bei uns ist. Und ja, wir haben uns gedacht, der letzte Podcast ist zwar erst eine Woche her, aber der davor war ja 3 Wochen her und damit wir jetzt wieder so langsam in den alten Rhythmus kommen, soll ja eigentlich alle 2 Wochen stattfinden. Jetzt also Vollhorst heute schon und vor allem eben mit diesem ganz aktuellen Anlass, dem Gruppesieg mit Atoso, wo übrigens Michaela Malakowa im Sattel saß, war ja auch eine Besonderheit, junge Reiterin mit ihrem ersten Gruppetreffer, auch da nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Scharker Schütz, grüß dich Scharker, hi.
Ja, hi Sandy, grüß dich.
Ich freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast, wobei du gerade ja ein bisschen mehr Zeit hast als sonst, ne? Weil du liegst flach, du bist nicht so aktiv am Rumturnen wie sonst immer,
ja.
Gesundheitsbedingt, ne? Was ist da los?
Ja, naja, ich habe mir letzten Mittwoch Bein gebrochen, habe ich mit Pferd überschlagen und dadurch konnte ich halt nicht nach Mailand fahren, was mir wirklich leid tat. Aber ich habe an dem Tag also noch geritten, also vorbereitet war er und das war das Wichtigste. Ja. Und jetzt hocke ich hier mit gebrochenem Bein, am 24. werde ich operiert, aber ich laufe halt mit Krücken und fahre ich auch mal in den Stall, so eine halbe Stunde, das geht schon.
Ja, gute Besserung auf jeden Fall. Aber wie du es gesagt hast, du konntest in Mailand dann nicht mit dabei sein. War das bisher dein größter Erfolg da oder gab es noch was Ähnliches vorher schon mal?
Naja, das war eigentlich mein größter Erfolg, aber da vorher diese Gruppe 3 gewonnen in Hamburg, das war auch wahnsinnig toll. Und nicht vergessen mein Callahan. Die waren vielleicht von Dotation nicht so gut, aber das war mein erster Black-Type-Sieg und österreichisches Derby. Also das Pferd möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ne?
Da gab es schon einige sehr, sehr gute Pferde, die du bei dir im Stall hattest. Sowieso die Qualität deiner Pferde ist immer gut, obwohl du gar nicht so viele Pferde im Stall hast. Ne? Du hast 9 Pferde, habe ich gesehen, auf der Trainingsliste. Das ist ja dafür, wie erfolgreich die sind, eigentlich schon sehr überschaubar. Ne?
Ja, das ist Tatsache. Also ich habe immer gependelt zwischen so 10 bis 20 Pferde, manchmal war das auch ein bisschen mehr, aber ich habe einfach jetzt gelernt, nur so viele Pferde zu haben, die ich wirklich auch schaffe, personalmäßig und alles. Also sagen wir, ich hätte gerne so 20 Pferde wäre wirklich meine absolute Grenze, mehr will ich nicht haben, weil du brauchst natürlich auch das Personal dazu und da bin ich sehr anspruchsvoll und du musst gute Leute kriegen und gute Reiter und das ist nicht so einfach. Also sagen wir, wenn ich so bei 13, 15 Pferde lande, bin ich absolut zufrieden und reicht mir auch.
Bist du so anspruchsvoll, was das Personal angeht oder ist es wirklich so furchtbar, was sich da teilweise bewirbt? Oder bewerben die sich erst gar nicht?
Furchtbar. Nein, nein, doch, doch. Aber ich bin schon sehr anspruchsvoll und die Leute kennen mich schon. Und weißt du, es ist keine Schande, wenn die Leute noch nicht so gut sind oder nicht so gut reiten können. Aber die müssen das lernen wollen.
Ja.
Ich bin guter Lehrer, harter Lehrer, aber wenn die den Mumm haben, dann bringt er auch was bei. Ne? Und das macht mir auch Spaß, muss ich sagen.
Jetzt hast du gesagt, dein Unfall, wo du dir das Bein gebrochen hast, das ist selber beim Reiten passiert. Also ist das jetzt gezwungenermaßen, weil eben so wenig Personal da ist, dass du mitreiten musst oder machst du das wirklich gerne?
Nee. Ich reite gerne und ich muss gar nicht. Aber ich reite wahnsinnig gerne und ich habe schon immer ein bisschen die schwierigeren Pferde geritten. Und das macht mir auch Spaß. Mir macht das einfach Spaß. Aber wenn ich sage, mit dem Pferd komme ich nicht klar, dann gewinne ich auch weiter. Ja, weil nicht, ich bin ja ziemlich groß und wenn es um sehr kleine Pferde geht, ich kann die zum Beispiel zurecht reiten, aber dann, wenn es wirklich darum geht zu arbeiten, gute Kenter und so, dann gebe ich die ab auf andere Reiter, weil die sind mir einfach zu mini. Dann muss ich ein bisschen längere Bügel reiten und da sagen wir nicht so gut drauf.
Gerade der Artose, das ist ja irgendwie so einer, der läuft ja eigentlich immer nur gut, wenn ein Mädel drauf sitzt. Ne? Also jetzt der Gruppensieg war jetzt mit Michaela Malakowa, davor das Ausgleich 1 war ja auch Michaela drauf, dann mit Lilly Marie Engels damals immer gewonnen. Ich glaube, einmal saß irgendwie Gavin Ashton beim Sieg drauf, aber sonst immer nur die Mädels. Ne? Hat das damit zu tun, dass, weil du den immer reitest, also dass der einfach deshalb nur Frauen gewohnt ist oder woran liegt das?
Der hat eigenen Charakter. Mhm. Natürlich sind meine Pferde, der ist wirklich extrem weich im Maul. Und ich reite ihn wirklich ohne Gewalt, ohne Kraft. Ja. Und du musst auf ihn einfach angehen. Aber ich werde nicht sagen, dass zum Beispiel so Alex ihn mal schlecht geritten hat. Ja, der war mit ihm auch Vierter im Grupperennen und alles. Aber der ist schon Weibepferd. Und gerade Lilly, damals der mit dem Gavin Ashton. Mhm. Da konnte Lilly nicht reiten. Die war verpflichtet für Listenrennen, glaube ich, in Düsseldorf. Und dann hat das Gavin mit ihm gewonnen. Hat auch ganz toll gemacht. Aber Tatsache ist, Lilly war die Reiterin, die ihn mit mir aufgebaut hat. Mhm. Ja, also ich Training und sie die Rennen.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über die Pferde, über die guten, über Artoso und Big Secret ist ja auch noch so ein guter, den du im Stall hast.
Jawohl.
Und Amigo Charlie, das weißt du ja, das ist einer, den ich immer ganz gern gewettet habe auch, auf dem ich auch schon schön Geld gewonnen habe. Jetzt lass uns aber erstmal über dich sprechen. Also vielleicht mal so ein bisschen für die Leute, die dich jetzt nicht kennen und vielleicht auch deine Geschichte nicht kennen, wie das irgendwie alles angefangen hat. Also weil ich glaube, deine Eltern, die haben ja irgendwie so Rennsport-Hintergrund jetzt nicht wirklich, oder?
Na, gar nicht. Hm. Meine Mutter, ich komme aus Bissl, Tschechien. Meine Mama, die hat Angst sogar vor so kleinem Spatz. Die war wirklich wahnsinnig ängstlich. Und Papa kam vom Dorf. Die waren, wo er klein Kind war, waren diese arm. Und der liebte Tiere. Und die Tiere liebten ihn. Aber das waren für ihn einfach Tiere. Hm. Weißt du, so an dem Dorf sind die Kinder anders. Und die Menschen sind auch anders. Aber der, mein Papa, hat das immer absolut respektiert, dass ich halt absoluter Tiernah bin. Ne? Mm. Und der hat das immer unterstützt, der hat auch die Reiterei unterstützt. Und ich habe immer Ferien auf staatlichen Bauernhöfen bei meinem Onkel verbracht. Da waren Zugpferde, da war in der Nähe war Gestüt Albertowitz. Und meine Cousine hatte Reitpferd. Und da habe ich von klein auf wirklich geritten in Ferien. Mm. Und das hat immer Spaß gemacht. Ja, aber von zu Hause, no go, niemand. Niemand, nur ich, aber okay. Schon immer.
Ja, aber vom ich mache Urlaub auf dem Bauernhof und reite mal irgendwie so ein paar Ackergäule zu, ich werde Pferdetrainerin, das ist ja dann schon ein weiter Weg, ne? Also irgendwie musst du den Bezug zum Rennsport ja dann doch gefunden haben, ne?
Nee, ich habe Reitpferde geritten. Ich bin mit 8 Jahren bin ich angetreten im Reitclub. Das habe ich mir wirklich durchgesetzt, wo meine Mutter wollte partout nicht, aber wenn ich lauter Einzel haben würde auf dem Zeugnis, darf ich. Und dann bin ich wirklich sofort hin. Also wirklich am Tag nach dem Zeugnis waren wir im Reitclub. Die wollten mich nicht nehmen, weil es hieß, ich bin noch zu jung. Mit 8, die haben damals angefangen ab 13. Mhm. Ja, aber ich habe das durchgesetzt. Und seitdem war ich da und die Schulpferde damals in Tschechien in so Reitclub, das ist nicht so wie heute, dass das brave Pferde sind. Das waren Verbrecher, schlecht geritten. Und muss ich vorstellen, die hatten schlechte Sättel. Wir hatten so militärische Sattel, der militärische Sattel, wo du keinen Kontakt zum Rücken hattest. Und ich bin da immer geflogen durch die Bahn und Gelände. Aber erste Stunde bin ich zweimal runtergeflogen. Da habe ich mir die Lippe zweimal durchgebissen. Und danach, halbes Jahr gar nicht. Ich blieb im Sattel. Und ich war schon immer ein bisschen frech und wahnsinnig ehrgeizig. Und mein Reitlehrer, dann bin ich auf den Keks gegangen. Und der wollte mir wahrscheinlich ein bisschen Angst anjagen und hat mir wirklich die ziemliche Verbrecher gegeben. Aber ich hatte keine Angst und bin oben geblieben. Und letztendlich hat mir das wahnsinnig gefördert. Ne?
Ja.
Und nur so dazu zu kommen, also ich kam zum Rennsport wirklich erst in Deutschland. 82. Mhm. Und zum Rennsport kam ich erst 83.
Aber in Tschechien, ich meine, da ist ja Rennsport auch groß. Ne? Ich meine, ich glaube in erster Linie so diese ganze Hindernisgeschichte und so, Pardubice und so. Hat dich das mal interessiert irgendwie oder warst du da noch gar nicht damit in Berührung gekommen?
Also Pardubice schon, da haben wir sogar Ausflug gemacht, habe ich mir das angeguckt. Aber für mich waren die Rennpferde, was ich so gesehen habe, ich habe gedacht, das sind so alle so Ponys, das sind keine Pferde und die Reiter reiten wie Affen, die halten sie da irgendwie fest und die Pferde ballern. Also das war meine Vorstellung vom Rennsport damals. Und ich hatte absolut, ich war auch groß und alles, also Rennsport hat mich gar nicht interessiert. Nicht mal ein bisschen. Wirklich nur dieser Hindernissport und Pardubice, aber das ist so unsere Nationalfeiertag. Das ist ein
Volkssport bei euch, ne?
Ja, ja, absolut, ja, ja, absolut. Aber sonst wirklich gar nichts.
Aber das Hindernisding hat dich selber als Trainerin nie interessiert, oder? Oder hattest du auch mal Hindernisstarter?
Oh, doch.
Ja?
Vor allem, ich bin wahnsinnig gerne selbst gesprungen. Mhm. Und mein erster Mal Kopf-Kopf war in Frankfurt gerade mit Josef Wagner. Ne? Mhm. Der sollte unsere Pferde springen und ein Pferd, was ich selbst angesprungen bin. Und da sagt auf einmal Wilfried, also Schütz, mein Ex-Mann, so macht die jetzt die Bügelkurze und ihr springt zusammen. Ich sage, was mache ich jetzt? Und ich damals zu Wagner, da habe ich nur gesagt, ich sage, Herr Wagner, ich bin noch nie Kopf-Kopf gesprungen. Mädel, komm, das machen wir schon. Ich sage dir wie. Und jetzt sind wir über große Stiefelsprünge gegangen und wir reiten zusammen am Sprung los. Und ich habe meinem Kolmar damals, hopp, Kolmar, hopp, und da haben wir immer geschrien. Und wir sind super rübergekommen. Und dann, Josef hat mich zusammengestaucht und sagt immer, bist du blöde, du darfst nicht schreien, du erschreckst mein Pferd. Ich sage, okay, dann sind wir nochmal, da habe ich nicht mehr geschrien. Und dann hat er gedacht, die Kleine, na, die ist ein bisschen blöder, die kann das nicht so. Und er sollte mein Pferd auch im Rennen reiten. Da sagt er, er möchte jetzt mein Pferd springen, weil ich habe ihn quasi für Pferd gemacht. Ich habe ihm den anderen rübergezogen. Mhm. Ja, und dann hat er mein Pferd geritten und hat mit ihm verweigert. Da musste ich lachen und sagen, ach so, so ganz alleine geht er nicht. Ne? Aber das ist eine lustige Geschichte. Ne? Ich habe mit Josef sehr viel geritten, damals bei uns gearbeitet in Baden-Baden. Wir sind zusammen geritten nach dem normalen Training, immer ins Gelände mit anderen Pferden, ich und er. Also das hat schon Spaß gemacht.
Als du dann 82 nach Deutschland gekommen bist, hast du da schon richtig Deutsch gekonnt und alles? Oder wie bist du überhaupt hergekommen? Oder, also ich stelle mir so einen Start, ja, in einem anderen Land echt tough vor.
Ja, ich wollte gar nicht nach Deutschland. Mhm. Aber ich war verheiratet mit meinem ersten Mann, der war Kroate, wohnte in Frankfurt am Main. Und damals hatten wir Krise in unserer Ehe. Wir hatten einen Sohn, der war 3. Hm. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir das retten wollen, dann muss ich nach Deutschland. Ich muss aus der Umgebung da aus Tschechien raus und da müssen wir zusammen. Und dann kann man das vielleicht noch retten. Ich sprach kein Piepsdeutsch, gar nicht. Ich konnte sagen, guten Tag und auf Wiedersehen. Hm. Allerdings sprach ich damals wirklich sehr gut Englisch. Und natürlich die slawischen Sprachen, ne? Aber das interessiert ja die Deutschen nicht. Kroatisch, Russisch und Tschechisch. Ne? Mm. Und ich war ständig mit Englisch unterwegs, aber nicht alle sprachen Englisch. Und die Situation, wenn ich irgendwo war und die haben alle gelacht und ich wusste gar nicht, warum und worüber, das hat mich schon gestört. Mm. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt lerne ich das. Und dann habe ich gearbeitet, also ausgeholfen als Aushilfe in so Reit- und Fahrclub, habe da ausgemistet. Und da war Kantine und da ging immer ein Schriftsteller, so junge Salle, total sympathischer Typ. Und der hat mir tatsächlich Unterricht gegeben. Mhm. Jeden Tag. Mhm. Jeden Tag, er war da essen und dann haben wir immer Konversationen geführt. Und ich habe ihm nur gesagt, ich möchte dieser sogenannte Türkisch-Deutsch will ich nicht. Ich will, wenn schon, dann will ich das grammatisch richtig sagen. Ne? Mhm. Und also bis heute, das sollst du mal lernen, weil da gibt es kein Gesetz, wann ist der, wann ist die, wann ist das. Und das Schlimmste war für mich das Pferd.
Dass du nicht der Pferd, das Pferd gesagt, der Pferd,
und das Pferd. Mädchen. Der Pferd und die Mädchen. Und die Mädchen ist plural. Also das war für mich wirklich, das tat so weh in den Ohren. Aber sagen wir, ich konnte nach 3 Monaten wirklich mich unterhalten. Und nach einem Jahr habe ich erstes deutsches Buch gelesen. Richtig Buch. Das war Ewige Embra von Kathleen Windsor. Hm. Weiß ich noch heute. Es war ein dickes Buch und ich liebte das Buch, aber in Tschechisch habe ich das nicht gefunden. Habe ich in Deutsch gekauft und das war mein erstes Buch, was ich in Deutsch gelesen habe. Ja, so lernte ich Deutsch.
Und hat ja gut funktioniert, ne? Also dann bist du so nach Frankfurt gekommen. Ja. Aber das war jetzt, wie du es gesagt hast, das war so Reit- und Fahrverein, also so normale Pferde, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Das war noch nicht in Niederrad auf der Rennbahn irgendwie, ne?
Naja, ich wohnte aber im Niederrad. Mhm. Und habe da immer die Jockeys so beobachtet. Ne? Und ich wollte unbedingt reiten. Und da bin ich damals zum alten Hecker in den Stall gekommen. Und da war sein Futtermeister, der war ungefähr 48 groß. Und der guckte so zu mir nach oben und sagt, Mädchen, was willst du denn hier? Ich sag, ach nichts, ich wollte nur so gucken, danke schön, auf Wiedersehen, und weg war ich. Und dann kam ich zufällig über einen kleinen Reitstall. Da war Freundin von Carola Ott, die hatte zwei Rennpferde. Mhm. Die habe ich im Gelände geritten, die durfte ich dann mal auf der Rennbahn reiten. Kam ich erst als Amateur zum alten Kretschmer und dann war ich bei Carola Ottlieb als Amateur. Und das hat mich geprägt, das war eine tolle Zeit. Ja. Wirklich, wirklich tolle Zeit, ja.
Carola Ottlieb, genau, die ja heute BBAG macht, ne? Die Baden-Badener Kunstgesellschaft. Genau. Und damals war sie Trainerin in Frankfurt.
Ganz genau. Und die hatte Besitzerin, die hat Pferde aufgekauft, die kaputt waren, mit im Rücken, nicht reitbar, wirklich nicht reitbar. Die hat Pferd gekauft, der hat sich nur hingelegt vom Stall. Hm. Und die hat sie zu sich nach Hause genommen für 2-3 Monate, hat die zurechtgeritten. Und dann kam sie zurück mit den Pferden und die habe ich dann in der Arbeit geritten für sie. Mhm. Mir hat das einfach Spaß gemacht. Die alle sind schon nach Hause gegangen, ich war noch am Longieren und alles Mögliche. Aber das waren alles wirklich schwierige Pferde, bis auf einen. Aber ich habe bei ihr wahnsinnig viel gelernt. Obwohl sie vom Reitsport kam, die Frau. Aber ich habe halt abgeguckt, das Reitsportmäßige. Mhm. Das habe ich wirklich abgeguckt von Karin Ottlieb wieder. Da habe ich gesehen, wie sie mit den kurzen Bügeln, wie sie das Pferd ans Gebiss kriegt. Und von der anderen, von der Susi, die Reiterin von den schwierigen Pferden, wie man die zurecht reiten kann, ohne Gewalt. Ja, und ich hatte natürlich schon Vorgeschichte mit schwierigen Pferden, alles, aber die Rennpferde, das war diese Susi bei Carola und das hat mich wirklich, wirklich geprägt. Ja, und dann kam Wilfried, braucht man es nicht zu erzählen, der ist dafür bekannt. Der hat mich manchmal überfordert. Der hat das immer Spaß gemacht, wenn ich Pferd nicht halten konnte, musste ich immer Kopf gehen. Mhm. Aber bei ihm hat das wirklich Spaß gemacht und ich habe, wie gesagt, ich habe sehr viel von ihm gelernt. Allerdings positiv und negativ. Er war fantastischer Manager. Und da ich neugierig war, hat er mir wirklich auch alles erklärt. Ja? Und das war schon interessant, weil ich hatte damals keine Ahnung, Bodenverhältnisse da, bla 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 bla. Und die gehen Arbeit, ich gehe mit halber Bahn. Und er sagt zu mir, ja, aber nächstes Mal im Rennen gewinnt mein Pferd und du bist Dritter. Ich sage, wie? Natürlich habe ich mein Pferd gewettet. Gewonnen hat er von Wilfried. Zweiter war ein anderer, weil das war vorauszusehen und ich war genau Dritter. Hm. Also das war schon genial. Hm. Das habe ich wirklich von ihm gelernt. Aber der andererseits war Wilfried auch Choleriker, ne, wissen wir. Und es hat mir nicht immer gefallen, wie er mit den Pferden umgegangen ist. Hm. Habe ich immer Bau gesagt, das war große Streitereien. Und letztendlich, als wir dann zusammen waren, habe ich ihm solche Pferde manchmal richtig weggenommen. Ich sage, okay, dann reite ich. Obwohl ich dachte, da bin ich überfordert, aber ich schaffe das jetzt. Hm. Ja, und so ging das. Und die Arbeit mit Wilfried hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, wie gesagt, vom Rennsport. Und der hat mir wirklich das meiste beigebracht.
Das war jetzt Wilfried Schütz, also dein zweiter Ehemann. Dann,
Wilfried Schütz, genau, mein zweiter Ehemann.
Und mit dem bist du dann, glaube ich, auch nach Hoppegarten gegangen irgendwann, ne?
Ja, wir waren in Frankfurt, dann kamen wir nach Baden-Baden. Mhm. Da hat er mir den Hensen aufgebaut, den Stall, wo heute Geißler steht. Mhm. Da stand noch gar nichts. Das haben wir zusammen aufgebaut. Aber Wilfried hat sich mit der Rennbahn gestritten und durfte da nicht trainieren. Und er hatte viele Gründe. Auf jeden Fall mussten wir da weg. Mhm. Und da hat Wilfried durchgesetzt, Hoppegarten. Ich wollte das nicht, da ich von Osten komme und ich wollte nicht zurück nach Osten. Mhm. Das wollte ich einfach nicht. Mhm. Ja. Darf nicht vergessen, das war 1991. Da war Osten wirklich noch Osten.
Kurz nach dem Mauerfall dann.
Ja, aber als ich Trainierbahn gesehen habe, die Verhältnisse hier, dieser Wald und alles, ja, ich war begeistert. Ja, da war ich wirklich begeistert. Problem war, dass Wilfried halt, damals war dieser Konflikt Osten-Westen noch sehr frisch. Und wir waren halt frische Wessis im Osten. Und wenn ich gesagt habe, ich bin aber auch Ossi, dann haben die gesagt, nein, du bist Fossi. Ja, das war immer so. Mhm. Aber Wilfried war so sehr typisch Wessi im Osten und das war für uns negativ.
Mhm. Mochten die dann nicht.
Haben Wilfried nicht. Die mochten ihn nicht. Obwohl er manchmal wirklich helfen wollte, wo die so Fehler im Management gemacht haben, wo die gesagt, nein, das geht so. Nein, da wollten die auf ihn nicht hören. Die haben nur gedacht, der ist nur arrogant. Irgendwann haben die es dann auch erkannt oder haben sie das auch gelernt. Aber Wilfried war wirklich, Wilfried ist schwierige Person und der hatte nie viele Freunde gehabt und der ist so, wie er ist halt. Mhm. Wer ihn kennt, weiß, wovon ich rede. Er war aber liebevoller Ehemann und wie gesagt, die Zusammenarbeit mit ihm Spaß gemacht, bis auf ein paar Punkte, wo wir uns nicht so verstanden haben.
Und dann kam die Trennung von Wilfried und dann hast du aber irgendwann dein eigenes Ding gemacht, ne? Ich glaube, erstmal irgendwie Besitzertrainer, ja, ja. Ne?
Ich habe erst Besitzertrainer gemacht, wo Wilfried natürlich gesagt hat, ich werde das nie allein schaffen.
Und das hat dich aber, so wie ich dich kenne, hat dich das noch umso mehr angespornt, oder?
Ganz genau. Und er hat gesagt, ich werde nicht respektiert und das wird er nur sagen, ich bin nur die Frau von Wilfried. Ich sage, du, das war schon ich vorher nicht, ja. Mhm. Und das hat Spaß gemacht, das hat hingehauen. Dann habe ich gleich gemacht den Publiktrainer. Mhm. Und dann bin ich nach Baden-Baden. Mhm. Und ich habe damals Wilfried mitgenommen. Also ich hatte einen neuen Partner. Tschechen, der war mein Futtermeister. Aber Wilfried haben wir mitgenommen nach Baden, weil er sich in Frankreich sehr gut auskennt. Das war erster Punkt. Zweiter Punkt, ich wollte ihn hier nicht allein lassen, weil, wie gesagt, viele Freunde hat er hier nicht.
Mhm. Aber hat das funktioniert? Also mit Ex-Mann und neuem Partner? Das stelle ich mir schon ein bisschen...
Naja, das eigentlich, das war noch zu bewältigen. Mhm. Was nicht funktioniert hat, ich bin der Trainer und er nicht. Hm. Und da hat er mir wirklich Steine in den Weg gelegt. Und der hat mir sehr, sehr, also der Trainerkarriere hat er mir wirklich mehr als geschadet in Baden. Das war Fehler, das ist Tatsache. Und letztendlich bin ich in Baden pleite gegangen, wollte ganz aufhören. Ich habe wirklich alles verloren, alles. Hm. Von heute auf morgen.
Wann war das?
Wann war das? 2016.
2016?
Ja.
So 10 Jahre her ungefähr. Mhm.
Ja, kein Auto. Also nichts. Mhm. Damals hat mir Dragan Ilić sehr geholfen. Der hat da trainiert. Hatte so einen kleinen Stall. Der hat mich aufgenommen mit den Pferden. Und die sind dann unter seinem Namen gelaufen. Mhm. Und Dragan war wirklich, muss ich sagen, eine Seele. Der hat mir wirklich, wirklich geholfen. Und ich habe natürlich auch geholfen, ne? Mit den Pferden. Aber das war schon eine Zeit. Und der hat mir Auto zur Verfügung gestellt und alles. Und irgendwann musste ich da komplett weg. Da habe ich, wie gesagt, die Wohnung verloren. Und dann bin ich nach Leopoldshagen, auf so einem Bauernhof. Da sollten Pferde gewesen sein, Rennpferde. Das war eine kurze, schmerzhafte Geschichte. Da bin ich schnell wieder weg. Bin ich nach Fürstenwalde. Und da hatte ich bei Frau Pagels hatte ich 4 Boxen. Da war ich mit meinen Pferden. Und dann kam meine Freundin und Therapeutin Bianca Stecker, die Frau von meinem Tierarzt, Dr. Stecker, die kannte ich noch von vorher. Und die hatte Pferdmarmelade und die gesagt, du Scharka, ich habe sie gekauft, zwar als die sollte eigentlich nie wieder laufen, aber die hat sich jetzt super erholt, willst du das nicht probieren? Ich habe gesagt, du, ich will nicht mehr trainieren und so. Ja, komm, guck sie dir doch an. Dann habe ich noch gefragt, andere Leute, was ist Marmelade, was ist das für Pferd? Ja, das ist eine nervige, kannst vergessen. Ja, und mit der habe ich dann wieder angefangen und wurde dann erfolgreich. Und das war wieder so mit Wenke Falland aus Dresden. Das war, die hat mit ihm das erste Mal gewonnen wieder. Also das war schon eine Geschichte. Und dann bin ich wieder größer geworden und dabei wieder Volltrainer.
Aber das ist ja schon eine harte Geschichte. Also besonders so diese Zeit, wenn du sagst dann irgendwie keine Wohnung, kein Auto. Und dann, als dann wieder irgendwie losging, dann gerade mal so 3, 4 Pferde irgendwie. Und dann mussten andere unter ihrem Namen für dich trainieren, weil du durftest nicht und alles. Das ist ja schon, das härtet unheimlich ab, oder?
Ja, aber was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Hm. Weißt du, wo ich da weggezogen bin, ich habe sehr, sehr gute Freundin Claudia Stolz, die kam auch vom Rennsport in Baden und sie hat mir ihr Auto geschenkt. Hm. So alten Devu. Hat sie noch entschuldigt, dass sie ihm nicht ausgeräumt wird und so. Ich sage, bist du irre? Ich habe das Auto geliebt. Ich habe 2 Jahre bin in das Auto gefahren und das war, weißt du, das war mehr als wenn mir jemand Mercedes schenkt, dass sie das leisten kann. Hm. Ja, sie war alleinerziehende Mutter. Die hat jede Euro immer umgedreht und die hat mir das Auto geschenkt, hat sich nur das Auto geholt und mir das Auto geschenkt. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Also, was ich sagen will, gerade die nicht viel haben und Freunde sind, die helfen dir, weißt du? Mhm. Und ich war immer so, Mensch, ich bin nicht Ich bin so Stehaufmännchen.
Ja.
Ich heule einen Tag, bin depressiv, aber einen Tag. Und dann sage ich, okay, und jetzt? Weißt du?
Ja.
Irgendwann geht's weiter. Und es ging weiter.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man immer Leute hat, die für einen da sind. Wie war das denn bei dir? Also man hört ja manchmal auch irgendwie Geschichten, dass man, wenn man dann nicht mehr erfolgreich ist oder irgendwie alles verloren hat, dass sich dann Leute von einem abwenden. Ist dir das auch irgendwie passiert?
Nee, nicht die Freunde. Ich habe zwar mal Freunde verloren, aber nicht aus diesem Grund. Die richtigen Freunde sind mir bis heute geblieben, auch aus Baden. Und die möchte gerne Freunde, die brauchst du nicht. Und das trifft mich auch nicht. Mich trifft, wenn mich Leute, die ich wirklich sehr mag und die ich für Freunde halte, wenn die mich verraten oder verletzen, das trifft mich. Und je älter du bist, umso härter bin ich geworden. Und solche Menschen, will ich dann nicht mehr zu tun haben. Da bin ich auch nicht nachtragend. Ich schneide die einfach aus meinem Leben raus. Aber das sind ganz selten. Und das, oder was mich wahnsinnig stört, ist Antiverleumdung. Weißt du, wenn jemand Geschichten über dich erzählt, die nicht stimmen und lügen und du kannst dich nicht wehren. Und ich habe keinen Bock, mich auch zu wehren. Ich sage, die Leute kennen mich. Aber manchmal war das too much. Dann habe ich denjenigen zur Rede gestellt. Und ja, letztendlich kann's vergessen. Ja, das hilft auch nichts. Und da habe ich gesagt, nee, das muss an mir ableiten, das darf mich nicht irgendwie nervös machen. Es gibt eben solche Menschen und ich bin Gott sei Dank nicht so und das war's, weißt du?
Ich muss sagen, wir hatten immer gute Gespräche miteinander, obwohl ich vorher schon gehört habe, die Chaka schützt, die ist so schwierig und da musst du aufpassen und so. Den Ruf hast du, ne, irgendwie?
Habe ich, aber ich weiß nicht warum. Mir ist wirklich passiert, dass die... Auch Jockeys am Anfang, die kamen und die stehen stramm vor mir. Ich sage, um Gottes Willen, ich bin der liebste Trainer, was man sich vorstellt. Gut, ich habe laute Stimme und ich habe so ein bisschen so, na, die sagen so kleiner General. Gut, sag nicht halt immer bitte, bitte. Ja, gerade im Stall geht das nicht, ne? Und du weißt, wenn du unterrichtest beim Reiten, muss ich schon laut sein, damit die Leute reagieren, damit nichts passiert oder so, ne? Aber ich habe meine Leute nie beschimpft und Andi benutze wirklich keine Schimpfwörter und Beleidigung, sowas ist für mich No-Go, weil das ist harter Job und die Leute verdienen Respekt. Aber ich verdiene den Respekt auch. Und wenn du mich da blöd kommst, dann wehre ich mich, ne? Natürlich. Aber ich bin überhaupt nicht schwierig. Bin ich wirklich nicht. Das denken die Leute. Aber ich bin sehr geradeaus.
Ja.
Das ist vielleicht bisschen Nachteil. Ich bin sehr geradeaus und ich lüge halt nicht. Und sagen wir, wenn mir Menschen egal sind, dann muss ich auch nicht zu viel erzählen. Ich muss die auch nicht irgendwie die verletzen oder was sagen. Aber wenn mir Leute nahestehen, dann vielleicht fühlen die sich manchmal verletzt, wenn ich zu gerade bin. Weißt du? Und mit Besitzern oder so, man komm mit mir klar oder nicht. Also ich bin keiner, der Honig ums Maul schmiert. Das kann ich nicht. Ja, das will ich nicht. Und ich bin der Trainer, ich trainiere die Pferde. Natürlich musst du auch die Besitzer trainieren, wie man das sagt. Aber ich bin einfach, an erster Stelle sind die Pferde. Und wenn die Besitzer manche das nicht akzeptieren, du weißt genau, manchmal wollen die unbedingt laufen, das Pferd, es geht einfach nicht, weil das Pferd nicht okay ist. Oder ich sage, das werde ich ihm schaden, ja. Dann werde ich unangenehm, ja. Und dann habe ich die auch ein paar Mal rausgeschmissen und habe gesagt, ohne mich und das war's. Obwohl ich mir das gar nicht leisten kann. Werde nie fettbewusst schaden. Ich sage auch eins, natürlich jeder hat Angst um die Besitzer. Aber ich sage, wenn ich die Besitzer belüge, vielleicht bleiben die, aber irgendwann kommt es raus, dann sind die sowieso weg. Und jedes Pferd kann sich verletzen. Egal, wie du mit denen umgehst. Weißt du, ich kann Prävention machen, wie ich will. Das sind Leistungssportler. Und jeder Leistungssportler kann sich mal verletzen. Wichtig ist, dass du weißt, was das Pferd hat. Ist das langzeitig, langwierig? Heilt das nicht? Ist das Ende? Und dann musst du das dem Besitzer sagen. Und manche Besitzer können damit einfach nicht umgehen.
Die wollen das gar nicht hören.
Die wollen das gar nicht hören, ja. Hm.
Was dir, glaube ich, auch sehr wichtig ist, was ich so mitbekommen habe, ist so echt so dieses Thema Reitstil und wie die Reiter dann auch mit dem Pferd umgehen. Und ich glaube, das ist sowas, da kannst du aber schon mal giftig werden, wenn das nicht funktioniert, ne?
Sehr. Hm. Also wenn du, ich sag immer, weißt du, wenn Reiter anfangen, auf Pferd zu schlagen, meistens ist das so, wenn das Pferd gar nichts mehr macht, dann kriegt er, ne? Ich sage, reite erstmal, lerne erstmal reiten und dann brauchst du den Stock gar nicht. Stock, weißt du, ich habe einmal Zweikampf erlebt zwischen Wilfried und einem Pferd. Und das Pferd sollte zum Schlachter, der war wirklich lebensgefährlich, der hat kein Reiten mehr tragen. Und das hat gedauert halbe Stunde, bis er ihm in die Bahn gekriegt hat. Aber das war mit Stock. Das Pferd hat Schläge gekriegt, aber das Pferd wollte Wilfried auch umbringen. Hm. Weißt du? Hm. Das war Zweikampf. Das war wirklich Zweikampf. Und irgendwann, der hat sich hingeschmissen. Wilfried ist umgeblieben. Ich weiß damals, das war in Frankfurt, ich stand da, war am Heulen und wusste ich nicht, habe ich mehr Angst um Wilfried oder um das Pferd. Hm. Und dann kam er, hat ihn in die Bahn gekriegt, ist galoppiert. Einmal wollte das Pferd nochmal ausbrechen beim Galoppieren nach links. Da kam sofort Stock, zack. Und Tag später nimmt er das Pferd ohne Stock. Ich sag, was ist mit dem Stock? Den brauche ich nicht mehr. Ich sag, was? Das Pferd ist ihm hinterher gedackelt wie ein Hund. Mhm. Und ich habe das Pferd später geritten. Und da hatte ich Muffe, weil nicht, dass ich Angst vor dem Pferd hatte, sondern dass ich nicht irgendwas falsch mache, dass ich wieder was versah, was er mit ihm geschafft hat. Nö, der war einfach nur brav. Mm. Der war wirklich brav. Ne? Also das ist so. Aber ich reite nur mit der Schiergärte, um das Pferd aufmerksam zu machen. Und den Rest mache ich einfach nur mit Reiten. Manche Pferde, ich will die Pferde nicht brechen. Ich will, dass sie mit mir zusammenarbeiten. Und dann musst du Charakter unterscheiden. Bei manchen Pferd ist schon die Tuschiergärte too much. Mhm. Ja? Und du hast dann mal wirklich Pferd, wenn der sagt, okay, ich bin stärker als du. Wenn du ihm da eine schiebst, richtig so, zack, im richtigen Moment, ohne mich, mein Freund. Aha, aha, und dann geht er. Das ist, sagen wir, akzeptabel. Alles andere nicht. Also ich habe erlebt, dass mal Reiter mal Pferd verdroschen hatten, wirklich verdroschen. Und die waren bei mir letzte Sekunde. Mm. Da, wobei das ist. Also das gibt's nicht.
Ich habe das im Podcast hier auch schon mal erwähnt. Ich bin ja auch kein Freund der Peitsche, weil ich mir halt auch dann irgendwie denke, weißt du, ich bin ja auch Züchter und ich bin eh immer viel zu nah am Pferd dran irgendwie. Ja. Ne? Und dann hast du die Fohlen irgendwie auf deinem Schoß und alles. Und dann denkst du dir irgendwie, und dann schickst du die ins Rennen und dann lässt du dazu, dass die gehauen werden. Ob es jetzt einmal oder dreimal oder zehnmal ist, ist eigentlich wurscht. Also grundsätzlich meine Ansicht ist halt, ich weiß nicht, und ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die das anders sehen. Und ich weiß, dass das jetzt auch bestimmt bei vielen nicht gut ankommt, was ich sage. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, einfach einen Stock einzusetzen, um ein Pferd schneller zu machen. Weißt du, so um Gefahrenabwehr oder so, wenn der ausbrechen will oder um sich zu schützen. Das ist was anderes. Aber ich glaube einfach, und jetzt kommen wir zum ganz wesentlichen Punkt, über das andere kannst du ja streiten. Ich glaube, um unseren Sport so salonfähig zu halten, der Tierschutz ist immer wichtiger und so, die wird uns eh irgendwann verboten, die Peitsche. Und da hätte ich eher gesagt, mein Ansatz wäre die lieber vorab, dass wir selber die Peitsche abschaffen, bevor irgendwann die uns verboten wird, weißt du?
Na, ich mache mir jetzt auch keine Freunde, weil eigentlich jeder weiß, dass ich Peitsche nicht mag. Hm. Also, was ich erlaube, und bei manchen Pferden sage ich, du kannst ihm eine Backhand geben, nur so als, weißt du, so leichter, hey, vorwärts, nicht anschlagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Aber Backhand kannst du keinen Schlag geben. Und wenn so ein Mädchen ein Backhand gibt, das ist wirklich nur so, soll ich mit Tuschiergärte, hey, hier bin ich, konzentriere dich. So ungefähr. Ne? Aber ich sag, wenn die Pferde gut vorbereitet sind und wenn die Rennkopf haben, dann geben die alles, wenn die zusammenarbeiten. Brauche ich die Peitsche gar nicht. Weißt du, so alte Moonpower, der ist ja Tonne, den kannst du immer rollen, so fett ist er. Und wenn ich weiß, ich habe so Mädchen drauf, dann sage ich, kommst du in die Gerade, schickst ihm, dann gibst du ihm so Zweier, so zack, zack, ne? Und bleibst aber im Gleichgewicht und dann geht er. Aber das sind die wirklichen Ausnahmen. Meine Pferde werden fast immer ohne Stock geritten oder mit sehr wenig Stockeinsatz, meistens nur Backhand. Und damals der André Best, Der hat das so gut gesagt, weil der musste oft komplett ohne Stock reiten. Callahan zum Beispiel, auch andere Pferde. Absolut ohne. Und der ist gefragt worden, sag mal, und wenn du zu den Leitern musst oder so, wenn du gewinnen kannst und benutzt du da Stock auch nicht. Und sag, weißt du, wenn ich im Finish bin und ich schiebe ihm zwei und gewinne kurze Nase, okay, dann habe ich zwar gewonnen, aber ich sitze nie wieder auf dem Pferd. Und dazu stehe ich. Ich habe auch früher hat schon mir einer gefragt, ja, ohne Stock, das waren so ganz schwierige Stute, dürfte gar keinen Stock nehmen. Ja, wenn ich zur Rennleitung muss, ich sage, niemand kann mich doch zwingen, dass du das Pferd schlagen musst. Wenn ich sage, ohne Stock, ist das meine Verantwortung. Ende. Und dazu stehe ich einfach, ja. Also das, wie gesagt, wenn da so Brummer ist und so, du hast so Mädchen drauf, warum soll sie sich nicht helfen und so kleinen Backhand geben? Aber wenn man den Stock komplett abschafft, ich habe nichts dagegen. Stock muss immer dabei sein, um zu korrigieren. Ja, weil das kann nicht immer passieren, auch in der Arbeit. Deswegen, wie wenn alle Pferde mit Stockgeräten, wenn er die ausbrechen will oder weißt du so, dass du die hilfst. Aber für mich muss man nicht mit Stock reiten.
Jetzt bin ich gespannt, wie viele böse Nachrichten wir zwei bekommen, Schaka.
Ganz viel. Ich weiß. Ich mag das sonst, sage das sonst nicht. Aber nee, meine Jockeys kennen das. Und weißt du, damals zum Beispiel der serbische Jockey Miloš Milojević, der war, wir sind sehr gut befreundet und der hat für mich geritten. Ich weiß, in Magdeburg. Da gewinnt er für mich und danach reitet er für anderen Trainer und kriegt Lizenz weg, weil er 7-mal gehauen hat. Da sage ich, wie blöd bist du denn? Mhm. Ja. Ich finde das einfach dumm.
Jetzt versuchen wir mal, das Thema auf was Positives zu lenken und komm mal zu deinem schönsten Moment im Rennsport.
Der schönste Moment.
Du, da habe ich mir ein bisschen Kopf gemacht. Ich habe viele schöne Momente gehabt. Ja, also die erste Gruppe Sieg, bla bla. Sehr emotional. Aber ich, wenn ich mit mir richtig ins Gericht gehe, was mein emotionalster Sieg war, dann war das Ausgleich 3 mit Joanne in Dortmund mit Moonpower.
Wann war das?
Wann war das? Da hat sie ausgerannt, hatte sie noch 5 Kilo. Das war, glaube ich, 20 oder 19. So irgendwie war das. Oder 21. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Datum, welches Jahr das genau war. Die hat gerade ausgelernt. Und hat auch dann so abgenommen, dass sie Rennen reiten wollte. Und ich habe gesagt, okay, Moonpower, weißt du, da, das ist halt Professor, da passiert nichts.
Das ist der Dicke, von dem du vorhin gesprochen hast.
Ja, der kleine, dicke, schwarze, der ist so, naja, der ist halt immer gut beieinander.
Der, ne? Der ist halt gern, okay.
Ja, und ich habe ihr nun damals gesagt, also, da musst du dir vorstellen, die hat bei mir angefangen zu lernen, die hat Uni studiert, hat sie geschmissen, hat sie Lehre bei mir angefangen. Wir hatten fantastische 5 Jahre zusammen und tolle Beziehung. Und da habe ich mir wirklich ein Zeug richtig gelegt, dass ich was beibringe. Und ich habe nie Rennen geritten. Ich durfte nie Rennen reiten. Ich wollte einmal Hindernisrennen reiten. Das hat Wilfried absolut verneint. Das hat ihm einfach verboten. Ich durfte alle springen, aber nicht rennen. Also da war Ende. Also habe ich das nie erlebt. Und diese erste Rennen mit Joanne, das war so für mich. Das war wie mein Rennen. Verstehst du? Und ich bin in Jockeystube, habe gesagt, so Jungs, Joanne reitet das erste Mal. Wenn die jemand kreuzt, wenn ihr die behindert, dann habt ihr nachher mit mir zu tun. Ja. Und zu Joanne habe ich gesagt, du bleibst in deiner Spur, kommst in die Gerade, du schickst ihm und du bleibst in deiner Spur. Und wenn die vorbeigehen, du behinderst die nicht. Weißt du? Und dann muss ich dir vorstellen, die springen ab, die geht und dann kommen die Gerade und der geht nach vorne und der geht immer noch vorne, der geht immer noch vorne und gewinnt da. Und damals waren alle da, die Besitzer waren da und so. Und wie, das war wie ein, ich kann dir das nicht, das war wirklich emotional. Ja, wir waren alle am Heulen. Alle. Also, das war, das, dieser Sieg möchte ich einfach nicht missen. Die ist nach dem Ziel ist sie runtergeflogen. Und sie sagt, ja, die hat noch versucht, das auszusetzen. Ich sage nichts. Die hat sich einfach locker gemacht, die das noch nicht kannte. Und natürlich hat sie das runtergeholt. Der arme Moonbauer noch versucht, sie noch irgendwie auszubalancieren. Das ging aber nicht. Dann kam sie zu Fuß zurück. Ich sag, aufs Pferd sofort, du reitest nach Hause, du hast gewonnen. Ne? Also das war wirklich einer der schönsten Siege überhaupt, ja.
So ein also der emotionalste. Hennig, ne? Genau.
Ja, dieser Sieg war genial. Natürlich so, erste Gruppe Sieg, so Black Type, Derby, das alles jetzt, das sind alles, dafür machst du das, weil ich bin sehr emotional und ich freue mich immer bei jedem Sieg sehr, sehr extrem. Dann sich in Frankreich, ich habe Lambada auf dem Geläuf getanzt, gell? Und die Franzosen haben immer gelacht, haben gesagt, ja, Madame Schutz, die kann sich so freuen, ne? Aber das ist mir egal, da denke ich nicht, dann da freue ich mich einfach, weißt du?
Ja, darf man
und
ja auch.
Und das hat nichts mit Alter oder mit Erfahrung, so bin ich halt. Ne?
Ja, und man muss ja sagen, wenn man sich mal anschaut, also die Siege, die du jetzt dieses Jahr hattest, Gruppe 3 und Ausgleich 1 und Ausgleich 2 und auch mit verschiedenen Pferden, gehört ja auch dazu, dass nicht alles mit einem war. Das ist ja schon beachtlich für so ein kleines Quartier, ne?
Ja, bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz. Ich habe zwar einen kleinen Stall, aber wir halten super zusammen, auch die Besitzer. Also Jens, mein Futtermeister, der ist einfach so engagiert, weißt du, solche Menschen, die findest du nie wieder. Der ist auch sehr, sehr guter Reiter. Der ist ständiger Reiter von Big Secret zum Beispiel. Und weißt du, am liebsten bei den Pferden schlafen. Du kannst dich auf ihm hundertprozentig verlassen. Und sowas findest du heutzutage nicht mehr. Ne? Mhm. Auch jetzt, wenn ich verletzt bin, der hat so viel zu tun und es tut mir leid, aber ich kann halt jetzt nicht. Ne? Und dann die Besitzer, gerade Heinekes zum Beispiel, die sind jedes Wochenende da.
Das sind die von Arthose.
Ja, aber das sind Profis. Wenn ich irgendwo laufen habe, machen die Stall alleine.
Mhm.
Die können einfach alles. Und Trilogie die sind auch jedes Wochenende da und Roland und Chaches. Ja, das sind, also wir haben wirklich so richtig schöne Gemeinschaft, Freundschaft und das ist, glaube ich, auch eine der Gründe, dass man auch dann Erfolg hat, weißt du, dass die, und vor allem die lieben die Pferde, wenn ich sage, der kann nicht laufen, da kann er nicht laufen. Und wenn er weg ist, erkläre ich, warum das Pferd weg war. Ja, und weißt du, ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich lieb zu Jockeys. Ich kann nur nicht ab, wenn die was verknallen und das nicht zugeben. Mm. Und schieben das Pferd in die Schuhe. Mm. Das ist No-Go. Mm. Du machst Fehler, ist okay. Machst du nicht mehr. Ja, aber dafür bin ich Trainer und kann Rennen sagen, das und das, damit, dadurch hast du das Rennen verloren. Oder da hast du ihm, das hat ihm dann Platz gekostet. Ne? Hm. Und wenn ich weiß, das Pferd ist nicht so weit, dann sage ich, okay, habe ich gesehen, geht nicht. Ende.
Ja.
Du hast das Beste gegeben, war ich Fünfter, hervorragend, Fünfter, basta.
Hm.
Weißt du?
Wir sprechen über den peinlichsten Moment im Rennsport.
Oh. Der peinlichste Moment.
Das Stöhnen habe ich aber von Hoppegarten bis hierher gehört, du.
Also, ne, dass ich habe schon genug peinliche Momente, aber ich habe so zwei, die waren wirklich peinlich. Einmal war das war irgendwann 92 in Dortmund-Sandbahn. Ich hatte Boxer, Buddy, weißt du? Mhm. Und links mein Freund, mein Pferd Sembo. Also, das war mein Pferd, aber damals noch unter Wilfried, ne?
Mhm.
Und Reiter Lütke, werde ich nie vergessen. Der Sembo finished, ne? Zwei Pferde vorne und ich stehe vor dem Restaurant an der Treppe und dann ist unten so Zaun, dann kommt Grasbahn, dann kommt so. Und ich brülle, hab Buddy an der Leine, ne? Und damals muss ich zu meinem, Schem sagen, und damals hatte ich noch Pelz angehabt. Und auf einmal Dezember gewinnt, kommt durch den Ziel und der Buddy reißt sich los, springt über den Zaun und rennt den Pferden hinterher. Ich schwank mich über den Zaun, weil Wilfried hat gesagt, dein Scheiß gehört da, jetzt kannst du den aufsammeln. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich renne runter auf die Bahn und die Jungs da, Scharka bleibt hier, die kommt schon zurück. Ich bin tatsächlich stehen geblieben. Hey, die Pferde kommen zurückgaloppiert. Als letzter kommt Lütke mit dem Sembo. Der Buddy Kopfkopf mit dem. Die kommen zu mir und Buddy macht Sitz. Das war nämlich sein Freund Dezember, weißt du? Also, und ich habe gedacht, die Rennleitung wird mich holen, aber da ist wirklich nichts passiert, Gott sei Dank. Also, ich kam glücklich davon, wir haben darüber alle gelacht. Und was mir ganz peinlich war in Leipzig, damals in Tschechien gelaufen, das ist auch schon länger her, ziemlich lange her. Und in Tschechei gab es einen legendären Trainer, Vitek. Der hat x Derbys gewonnen, so älterer Herr. Legendäre Trainer mit legendären Jockey und alles. Und der hat da einen dreijährigen Hengstlaufen gehabt. Ich habe so geguckt, war nichts. Ich war bei den Stallungen und da verladen, zwei Männer verladen, versuchen Pferd zu verladen. So Stallpersonal, ne, mit so Arbeitsmäntel und Kappen und so. Und die haben das nicht geschafft. Und ich habe gesagt, Mann, dann bin ich zu ihm und sage, so, Männer, komm, gib mir das Pferd jetzt zur Seite. Ne? So wie du mich hörst. Habe ich das Pferd genommen. Ich sage, geht ihr weg, macht nur hinter mir zu. Ein paar Mal rückwärts, vorwärts, so, zack, komm, Pferd verladen. Zugemacht, ich sage, so, Jungs, so wie du mich hörst. So, Jungs, danke. Ich sage, gerne geschehen. Und bin gegangen und dann treffe ich den anderen Mann da, sage ich, wer war das eigentlich? Na, das war von Trainer Vitek. Und ihr sagt, und Herr Vitek ist nicht da? Wieso? Na, ist er gar nicht hier? Na doch, das war doch der andere. Nur, ich bin zu ihm hingerannt. Ich, wirklich, glaub mir, ich bin jetzt noch rot, wenn ich das erzähle. Das war mir so peinlich, weil ich war zwar nicht überheblich, ein bisschen schon. So, ich zeige euch, wie man das macht. Aber der war, das wird ja auch nie vergessen, der sagte, aber Panischitzova, die nannte mich Panischitzova, man lernt nie aus. Und das muss ich sagen, das haben sie gut gemacht. Und ich habe gesagt, Gott, Trainer Vitek, Jesus Maria. Weißt du, der hat, ich weiß nicht, wie viel Elf Derby gewonnen oder der Mann. Also das sind so die zwei Momente, die ich wirklich nie vergessen werde.
Ja,
so.
Ja, wenn man mal den tschechischen Aiden O'Brien beleidigt hat, so nach der Art, ne?
Ja, ja, aber der war nicht beleidigt, der war sehr...
hat mit Fassung genommen.
Großherzig, wirklich, ne, absolut. Gegenteil, der hat über mich so ein bisschen geschmunzelt, ja. Der war sehr, er war großartig.
Ja, wir haben noch eine Charity-Wette. Das Prinzip von der Charity-Wette ist ja ganz einfach. Es gibt 100 Euro von pferdewetten.de. Wenn das Geld weg ist, ist es weg. Und wenn gewonnen wird, dann geht das Geld an guten Zweck, an den Hand-in-Hand-Cup, also an Kinderhospiz, Kinderkrebsklinik, an alle, die es wirklich brauchen können. Man muss ein Pferd im Langzeitwettmarkt auf pferdewetten.de spielen. Und das machen wir jetzt.
Die Charity-Wette.
Ich weiß, dass das immer zum Ende des Jahres so ein bisschen tricky ist, weil ja, die Rennen für dieses Jahr sind halt fast alle schon rum irgendwie. Ne? Gibt noch so ein bisschen was. Japan Cup ist jetzt noch Ende des Monats irgendwie. Nee. Sonst nächstes Jahr halt Derby gäbe es, französisches Derby, ja. Arc.
Nee. Ist das ein Pferd und das ist Gostam.
Oh, okay, das war jetzt
hier. Wenn mich ein Pferd beeindruckt, richtig beeindruckt, dann... Den beobachte ich dann. Ja, das war damals, wann hat Sisvahan gewonnen? 21, glaube ich.
21 war das, ja.
Ja, ich habe Sisvahan gesehen vorher, lange vorher. Ich habe mich so verknallt in das Pferd. Und ich habe damals stark wirklich gratuliert, habe ihm angerufen und gesagt, das war das emotionalste Derby meines Lebens, weil ich war so vernarrt in das Pferd, ja. Und jetzt hat mir einfach, also dieser Gostam, der hat mich einfach wirklich beeindruckt. Das kann sich noch ändern, kommen andere wahrscheinlich nach, aber das Pferd, auf den bin ich neugierig.
Ja, wir hatten den Besitzer oder Mitbesitzer Michael Motschmann vor ein paar Wochen ja bei uns auch im Interview hier bei Vollhorst. Könnt ihr euch alle nochmal anhören, war auch eine tolle Folge, hat auch sehr viel von sich erzählt, wo ich auch viel nicht gewusst habe. Und ja, ist ein tolles Pferd, dreimal gelaufen, dreimal gewonnen, Winterfavorit gewonnen und zu Recht Derby-Favorit. 7,50 Euro für einen, also 75 für 10, das heißt nochmal 100 Sieg, oder?
Ja, natürlich.
Ja, wie sieht
alles
das
anders lohnt sich nicht.
Nein, natürlich nicht. 750 Euro gäbe es dann für den guten Zweck. So, Wette ist abgegeben. Sehr gut. Und dann drücken wir dir dafür die Daumen. Ist das irgendwie noch so ein Ziel, mal wieder, ich weiß nicht, Kellerhin, als der damals im Derby gelaufen ist, da war der ja noch bei dir im Training. Der ist ja danach erst gewechselt, ne, glaube ich.
Aber an der Derby, da war einfach nicht in Ordnung. Die haben nachher Blut abgenommen.
Ja.
Wir haben Tage vorher Blut abgenommen, der war absolut top. Und an der Derby-Tag war er nicht in Ordnung. Ich habe sofort Blut abnehmen lassen, weil ich habe sofort gesehen, das ist nicht das Pferd. Damals habe ich mich auch nicht viele Freunde gemacht, weil man hat angefangen, Best zu kritisieren, dass ich sage, nein, du kannst das Pferd nicht anders reiten als sonst. Und ich habe von Anfang gesehen, das ist nicht Callahan. Und der war wirklich, der hat lange gebraucht. Der war, hatte quasi so eine Art von Vergiftung, frag mich. Als er nachher österreichische Derby gewonnen hat, da war er so gerade so 80%. Ne? Aber ich habe gesagt, okay, das kann ich jetzt schon riskieren, weil der Herr Wernicke hat gesagt, da wäre noch ein Derby. Ich sage, wenn ich das verantworten kann, machen wir das. Ja, und das hat er dann gewonnen. Das hat mich sehr gefreut.
Was war eigentlich bei dem los von der zweijährigen Saison zur dreijährigen Saison? Weil zweijährig war der ja irgendwie, der ist da dreimal gelaufen, war da komplett weg und ist dann ja auch...
Nein. Der erste Start war Vierter.
Er war auch Vierter.
Er war kein Zweijähriger.
Aber dann Vorletzter und dann Siebter von Elf. Das ist ja für ein späteres Derby-Pferd erstmal überschaubar.
Ah, der war kein Zweijähriger. Hm. Aber der war stark und lustig. Und der hat sich gefühlt. Und ich habe damals mit dem Besitzer, das war damals noch Brieskorn, gesagt, ich will ihm laufen lassen. Erstens, ich kann das verantworten, dass er läuft. Mhm. Aber ich will, dass er das jetzt kennenlernt, Startboxen und alles, ne? Ohne Druck, ohne wo er landet, landet er. Ich habe nun damals durchgesetzt, den Miloš Milojević habe ich extra kommen lassen aus Serbien. Und Priskon, der hat mit mir gemeckert und der wollte das nicht. Ich sage, aber ich weiß, dass Callahan gehen muss. Und das ist Zweijähriger, der war ziemlich lustig. Damals zweijährig, ne? Und ich habe gesagt, ich möchte jemanden, der mir wirklich vertraut, wenn ich sage, lass ihn galoppieren, dann lass ihn galoppieren. Und da war er Vierter. Danach war er Vorletzter, bist du sicher?
Danach war er Sechster von Sieben, ich habe es hier offen.
Ja, Sechster von Sieben, also war er Sechster, ja so.
Ja, und Vorletzter, aber...
aber dann wollte ich nicht mehr laufen in Hoppegarten, weil der Boden war schon tief. Und das wollte ich nicht. Und ich sage, lass ihm jetzt noch... Ich sage, du, der wird saufen, das kann er nicht. Hm. Ah, der kann noch belaufen. Und das war dann Hoppegarten. Hm. Und dann, das war bei ihm wirklich phänomenal. Von 2 zu 3-jährig konnte auf einmal gar nicht mehr gehen. Sagen wir Februar, er konnte nicht gehen. Der ging wie zerbrochener Eimer. Mhm. Aber nicht, dass er lahm war. Mhm. Der kam so ins Wachstum. Ja, mhm. Der stolperte über eigene Beine. Und dann sind wir... Die haben immer geritten, aber dann trab, nur so ganz bisschen gehoppelt. Und der war auch nicht ehrgeizig, der war froh, dass er anhalten konnte, ne? Aber kerngesund. Mhm. Und ich habe ihm immer Vierfeld gemacht mit dem Moonpower. Damals hat ihn geritten der Janis, der Slowene, der später bei mir gelernt hat und wieder abgehauen ist. Das war aber sehr, sehr guter Reiter. Und dann ist der Janis weg. Und hat angefangen Joanne, weil ich wollte mit meinem Gewicht nicht auf den Dreijährigen. Mm. Ich sage, probieren wir, entweder kommst du mit ihm klar. Ich sage, ich mache Vierpferd für dich, wir machen alles, dass das passt, weil der war wirklich lustig. Ne? Ich sage, eben mit dem Vierpferd wird das gehen und wenn es nicht geht, dann nehme ich den, aber mir wäre lieber, dass du ihm reitest. Und damals war sie wirklich tapfer und das hat geklappt. Und auf einmal fing der wieder an zu galoppieren. Wirklich so, bumm, von einem Tag auf den anderen. Und dann, du hast gesehen, das ist ein Pferd. Und dann lief er im Hoppegarten und 1800. Und Priskon sagt, ja, das ist jetzt das Handicap auch noch. Ich sage, nee, ich kann ihn nicht verstecken. Der lässt sich nicht verstecken. Wo er landet, landet er. Das ist gutes Pferd, der wird gehen. Allerdings ohne Stock. Ich habe gesagt, aber ich glaube nicht, dass ihn jemand schlagen kann. Und die haben mich damals ausgelacht. Toto 930.
Ja, ich sehe es gerade.
Ja, der hat gewonnen, wie er wollte.
Verrückt.
Und so hat die Geschichte angefangen. Ja. Alles ohne Stock. Alles ohne Stock.
Hm. Dann 4-mal hintereinander gewonnen, dann kam dieser Derby-Ausrutscher, wo er nicht selber, er selber war. Und dann
danach
österreichisches Derby gewonnen.
Ja. Genau. Und dann ging er weg. Da war er schon verkauft, da war schon zum Derby verkauft. Hm. Und das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung.
Hm.
Ich weiß, solche Pferde gehen weg halt.
Ja, außer so, Artoso, ne? Ich glaube, bei Artoso war es auch so. Da gab es auch irgendwie 6-stellige Gebote und was weiß ich was und so. Aber die Besitzer haben gesagt, nee, hey, jetzt haben wir mal so einen und den behalten wir jetzt auch. Was, ne?
Ja gut, sowas musst du auch mal erleben. Ja. Weil ich habe mich da wirklich nicht angemischt nachher. Ich habe gesagt, Leute, das ist schon zu viel Geld. Und die haben gesagt, nein, war wirklich die ganze Familie. Und die hat gesagt, irgendwann ist das Geld weg. Und fährt auch und fährt unglücklich und wie unglücklich. Also nein, und ich muss sagen, die sind oft auf Probe gestellt worden, weil ganze Nenngelder bezahlt und Pferd hat die gerade verletzt und kann nicht laufen. Weißt du, leichte Verletzung, wirklich leichte, wieder Hufspalt oder hat sie da irgendwo geklopft. Solche Sachen hat er. Und die, aber die halten immer durch. Du siehst, du hörst nie ein schiefes Wort, wenn ich sage, der kann nicht laufen. Na gut, dann ist das so. Weißt du? Nie klar sind die Nenngelder kosten und das sind wirklich Menschen, die haben normales Geld. Das sind keine, wie gesagt, keine reichen Leute. Aber Hut ab. Wirklich gut ab.
Ja, und wurde ja jetzt belohnt, ne? Mit hier dem Gruppensieg in Mailand, wo es viel Geld ganz gibt. Genau. Das dauert jetzt zwar wahrscheinlich wieder ewig, bis das kommt, weil die Italiener so spät überweisen, aber es kommt irgendwann.
Ja, an der Stelle nur noch, Sandy, eine Sache will ich sagen. Ich möchte jetzt wirklich die Malakova ein bisschen loben.
Ja, gerne.
Weil die habe ich wirklich jetzt ein paar Mal draufgesetzt. Und das war, wie das Mädel gehört hat, natürlich haben die Kilos Rolle gespielt, meine Pferde haben sie hochgelaufen. Aber der hat das alles so toll umgesetzt, wirklich toll umgesetzt, ja. Und ich habe gesagt, hoppla, das Mädel hat wirklich Talent. Und dann kam, das ist, was ich an die sagen will, dann verknallt sie Amigo im Baden und geht ihn nach außen. Dadurch ist Amigo komplett weg. Und ich habe ihr gesagt, warum gehst du nicht nach außen? Ich sage, du musst auch, wenn du vorne bist, du siehst, alle gehen, der war alleine, der kämpft da nicht. Ne? Aber nicht böse, danach reitet sie ja Torso. Was mag sie? Geht nach außen, gewinnt dann Ausgleich 1. Und jetzt natürlich in Mailand, das war wirklich Ritt. Hoppla.
Ja.
Als wenn sie Mikrofon im Ohr hätte. Aber das Mädel ist bodenständig. Die hat sich vorher, die hat gerade in Dresden gewonnen, sehe ich. Die hat sich die Bahn vorher angeguckt. Die hat das mit Martin abgesprochen, wie man da so, wie das die Bahn so ist und alles. Also sehr talentierte, bodenständige und sehr wohlerzogene Reiterin. Also die muss ich wirklich loben. Weißt du? Und Fälle macht jeder mal. Ne? Aber man muss aus den Fällen lernen und die werden wir mit mir zusammen öfter mal sehen.
Hat einen feinen Reitstil auch und kriegt auch gute Chancen, auch von Subi, muss man sagen. Also hat er jetzt, wie du gesagt hast, in Dresden da mit Lusum zu hoher Quote gewonnen.
Genau.
Es ist eine Reiterin, die man auf jeden Fall draufsetzen kann. Warum bist du heute eigentlich in Dresden? Das, normalerweise ist doch Dresden so, da hast du noch einen ganz guten Schnitt auch, ne?
Ja, aber ich hatte nie das passende Rennen. Ich hatte einfach nie das passende Rennen.
Ja. Ne? Das heißt aber, machst jetzt für dieses Jahr noch nicht Schluss mit deinen Pferden? Also da kommt irgendwie noch was?
Eigentlich plane ich Frankreich.
Ja.
Und da sind 2 Pferde vorgesehen, muss ich gucken, wie sich jetzt die Trainingsmöglichkeiten entwickeln. Wenn sie natürlich anfangen mit Frieren und Frost, dann war es das.
Ja.
Der Rest überwintert. Ja, weil
also die Sandbahn habe ich dich, glaube ich, noch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal einen Sandstarter hattest oder
früher
so.
Früher waren wir ständig. Aber ich habe da für die Pferde, die da laufen können, sind da keine Rennen.
Ja.
Und ich werde nicht auf Sandbahn gehen mit Pferden, die von hinten gehen. Das mache ich nicht. Und wahrscheinlich überwintern die und dann starten wir wieder neu. Wie gesagt, wer du will noch, guck, wahrscheinlich möglich, aber muss ich gucken, wie wir jetzt trainieren können, wie sie die Pferde fühlen. Und wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall auch mehr reisen. Also Frankreich, Italien, Polen und natürlich Deutschland.
Tschechien nicht, da gibt es auf der Flache nicht so viel.
Naja, Tschechien, ich werde sehr, sehr gerne in Tschechien laufen, aber wo, gell?
Tschechisches Derby, hast du einen netten Zweijährigen?
Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht, nichts fürs Derby. Und du hast oft in Tschechien sehr festen Boden zum Derby.
Ah, okay.
In Bram.
Ja.
Weißt du, da ist oft wirklich Beton und deswegen, sonst, wenn da alles so wäre, warum nicht, gell? Aber ich wäre gerne in Tschechien, würde ich gerne in Tschechien laufen natürlich, aber einfach nicht die passenden Rennen für mich.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für alles, was kommt, für alle Starts im Inland und im Ausland. Auch, dass der Stall vielleicht noch mit 1-2 richtig tollen weiteren guten Pferden noch gefüllt wird. Nicht zu viele, damit es mit dem Personal passt, aber auch nicht ganz so wenige. Ja. Und dass du auf jeden Fall deinen Grundsätzen treu bleibst. Ich glaube, das hat heute vielen gefallen, dass man mal so ein bisschen mehr von dir auch erfährt, wie du so tickst. Und hat mich sehr gefreut, dass du heute Zeit für uns gefunden hast, Sharka.
Habe ich sehr gerne gemacht.
Ja, danke.
Dann mach's gut.
Du auch. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Shaka Schütz, eine sehr, sehr sympathische Trainerin, die sehr offen und sehr ehrlich mit uns gesprochen hat. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass sie von uns Zeit gefunden hat und dass sie so viel aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und wir wünschen ihr natürlich weiterhin alles Gute. Das komplette Archiv von Vollhorst gibt es natürlich immer genau da, wo ihr diesen Podcast jetzt gerade anhört. Also hört gerne auch nochmal die älteren Folgen an. Da sind ein paar absolute Schmuckstücke mit dabei. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder in alter Frische. Bis dahin, macht's gut. Ciao und wie immer Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.